Im Anschluss an meinen Vortrag vom letzten Jahr kam einer der Zuhörer auf mich zu, und das letzte Jahr war das Thema ebenfalls über Rabbiner Hirsch und seine Einflüsse auf verschiedene Dinge. Und die Person hat zu mir gesagt, ist ja alles schön und gut, aber der allerwichtigste Einfluss, den haben sie rausgelassen. Habe ich gefragt, welcher ist das? Hat er gesagt, das ist der Einfluss von Rabbiner Hirsch auf die Beis Yaakov-Bewegung. Und er hatte recht. Rabbiner Hirsch ist mit großer Wahrscheinlichkeit, wie wir heute hoffentlich sehen werden, eine der Schlüsselpersonen, die dazu geführt hat, durch die Ideen, die Rabbiner Hirsch geschrieben hat und artikuliert hat, dass später die Beis Yaakov-Bewegung und allgemein das Lernen der Frauen, dass Frauen heute Seminar haben und Torah studieren, dass das Rabbiner Hirschs Ideen zu verdanken ist. Es gibt eine berühmte Geschichte. In einem Buch steht sie mit Rabbiner Hirsch, in einem anderen Buch steht sie mit Rabbiner Hildesheimer. Ich glaube, sie ist mit Rabbiner Hildesheimer passiert. Und die Geschichte geht so, dass auf Israel Salanter hat viel Zeit immer wieder in Berlin verbracht. Er hatte einen Sohn in Berlin und hat ihn auch besucht. Und bei einem der Treffen von Rabbiner, mit ihm und Rabbiner Hildesheimer hat er auf Hildesheimer gefragt, was ist deine allerbesonderste Errungenschaft in Berlin? Er hätte erwartet, dass Rav Hildesheimer ihm gesagt hätte, das Rabbinerseminar zu Berlin, die Ausbildung von Hunderten von Rabbinern, die damals im deutschsprachigen Raum tätig waren. Aber Rav Hildesheimer hat gesagt etwas anderes. Er hat gesagt, meine besonderste Errungenschaft war die Ausbildung der jungen Frauen. Und er hat ihn dann in eine Klasse hineingeführt, wo junge Frauen gesessen haben, haben Chumash gelernt, haben Halacha gelernt. Und dann hat auf Salanta zu ihm gesagt, ich beneide dein Olam Habo, ich beneide deine zukünftige Welt, obwohl ich zugeben muss, dass in Litauen wahrscheinlich du keinen Rabbinerpost mehr gehabt hättest, aber nichtsdestotrotz weiß ich es, das was du machst, ist eine sehr besondere Sache. Und in der Tat begann die Ausbildung von Frauen schon in Deutschland, bei Rabbiner Hildesheim, aber auch bei Rabbiner Hirsch. Aber Ausbildung allein reicht nicht aus. Und was ich mit Ihnen heute anschauen möchte, ist nicht nur, wie das Curriculum in der Schule von Rabbiner Hirsch aufgebaut war und wie er genau die Mädchen ausgebildet hat, sondern was war dahinter? Was hat Rabbiner Hirsch motiviert, junge Frauen für sie Schulen aufzumachen und ihnen das Judentum nahezubringen? Meine Frau hat mir diese Woche einen schönen Spruch gesagt. Wahrscheinlich eine Volksweisheit. Und der Spruch besagt, in einer guten Ehe gibt es immer zwei Seiten. Es gibt immer die Seite, die Recht hat, und den Ehemann. Das wissen wir. Wir wissen das. Wir wissen unsere Frauen zu schätzen, dass sie Recht haben. Aber das war nicht immer so in der jüdischen Geschichte. Die Stellung der Frau im Mittelalter, der jüdischen Frau im Mittelalter, war eine andere, die wir heute kennen. Größtenteils waren die Frauen zu Hause, haben nach dem Haushalt, nach den Kindern geschaut. Es gab eine ganz klare Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Die Männer gingen zur Arbeit und die Frauen waren nur für die Familie da. Das hat dazu geführt, weil die Frauen gar nicht in der Arbeitswelt tätig waren oder so gut wie gar nicht, dass die meisten konnten weder lesen oder schreiben. Und das Lernen der Tora war auch nicht von einer besonderen Wichtigkeit für die Frauen, sodass es gab das berühmte Buch Zella Orena. Und natürlich gab es, abhängig davon, aus welchen familiären Verhältnissen man gekommen ist, gab es auch Frauen, die ja Privatlehrer gehabt haben. Aber in der Gesellschaft an sich war Frauenunterricht nicht unbedingt etwas, was man gepflegt hat. Es gab zwar Ausnahmen, es gab zum Beispiel eine berühmte Rebbetzin, sie ist Rebbetzin Gröndel. Das war die zweite Frau des Rabbiners Steinhardt von Fürth, von Dayan Steinhardt. Und Rebbetzin Gröndel, so schreibt Rabbiner in einer der Einleitungen von seinen Büchern, steht geschrieben, dass seine Rebbetzin Shiurim gegeben hat, sitzen hinter der Mechize, in Gemore und Pilpul. So erzählt er. Also eine große Ausnahme wahrscheinlich im damaligen Fürth des 18. Jahrhunderts. Und es gab noch andere Frauen, es gab die bekannte Glückin von Hameln, das war eine ganz berühmte jüdische Frau, die war in der Businesswelt tätig. Also es gab immer wieder natürlich Ausnahmeerscheinungen, aber die Regel war so, dass die Rollen waren klar verteilt und Frauen haben wenig gelernt und hatten auch diese Stellung in der Gemeinschaft eingenommen. Das führte dazu, im 19. Jahrhundert, wo die Reform immer stärker geworden ist, dass die Aufklärung und die Reform die orthodoxen Frauen in die Ecke gestellt hat, gesagt, schaut, die sind nicht emanzipiert, sie können weder lesen noch schreiben und von daher als Gesellschaft, als Reformgesellschaft, bieten wir den Frauen einen neuen Weg an. Einen Weg, wo sie mit der Zeit gehen und lernen und Ausbildung bekommen und so weiter. Und das hat natürlich die Orthodoxie vor eine große Herausforderung gestellt. Und Rabbiner Hirsch hat das früh erkannt und hat sich folgende Ziele gesetzt, wenn es um die Ausbildung von Frauen ging. Also einerseits wollte Rabbiner Hirsch selbstverständlich darauf achten, dass die ursprünglichen Znius-Werte einer jüdischen Frau weiter beibehalten werden, jedoch in einem neuen historischen Umfeld. Zweitens, es war ganz klar, dass für Rabbiner Hirsch die Haloche aufrechterhalten werden sollte. Da gab es zwei ganz besondere Bereiche, von denen ich später noch ausführlicher sprechen werde. Das eine sind die Mitzvahs, die mit der Zeit zu tun haben, Mitzvahs Asischer Zmandrome, wo Frauen ja befreit waren und die Reform als starke Gegenbewegung gesagt hat, Frauen sollen alle Mitzvahs machen, alles was sie wollen. Es darf keine Kategorie von Mitzvot bestehen, wo Frauen keinen Anteil haben. Danach haben Frauen keine Torah gelernt. In der Halacha, also in der Halacha, im Rambam, im Shulchan Aruch, stand eigentlich ganz klar geschrieben, dass Frauen keine teurische Balpe lernen, also keine mündliche Torah, und teurische Bichsaf, also die schriftliche Torah, nur bedievet können sie lernen, also nur wenn es nötig ist. Aber im Prinzip war das Torah-Lernen nicht etwas, was Frauen gepflegt haben. Und Rabbiner Hirsch wollte diese Halacha aufrechterhalten. Rabbiner Hirsch, das ist ganz klar. Aber wie macht er das? Wie hält er diese Halacha bei und gleichzeitig wie bietet er den Mädchen einen Unterricht an? Das war eine große Herausforderung und wir werden später das noch genauer anschauen. Der dritte Punkt, der glaube ich der allerwichtigste Punkt war, ist den Wert der Frau erkennen und diesen fördern. Und dabei ging es bei Rabbiner Hirsch, wie wir heute sehen werden, in den verschiedensten Schriften, die er verfasst hat, um eine inhaltliche Aufwertung der Frau. Erst wenn die Menschen verstehen, wie wichtig eine Frau im Judentum ist, was ihre Rolle bedeutet, erst dann macht es Sinn, auch halachische Entscheidungen diesbezüglich zu treffen. Aber solange die Frau nicht aufgewertet ist, dann versteht man auch gar nicht, warum die Haloche in bestimmten Bereichen dann erleichtert. Und natürlich eine Argumentation war gegen die Kritik der Reform, um der Reform zu zeigen, dass auch wir Orthodoxen unsere Frauen ehren und respektieren und hochschätzen, anders als ihr das tut oder anders als ihr uns das vorwirft, aber auch Rabbiner Hirsch, das war für ihn ein wichtiges Argument. Und dafür hat Rabbiner Hirsch, das empfehle ich allen, die das noch nicht gemacht haben, in den gesammelten Schriften gibt es einen ganzen Artikel, er heißt Das jüdische Weib. Und damals war der Begriff Weib noch ein ganz normaler Begriff, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so verwenden. Und dort, also viele Quellen stammen von dort, aber auch aus anderen Quellen. Und folgendes schreibt Rabbiner Hirsch. Nichts hat wohl in größerem Maße zur Verbreitung und Pflege irriger Ansichten und Vorstellungen beigetragen, als die Leichtfertigkeit, mit welcher aus an sich wahren Tatsachen unwahre oder halbwahre Schlüsse gefolgert. Urteile, die nur in beschränktem Sinne für gewisse Kreise und Beziehungen ihre Berechtigung haben, zur allgemeinen Geltung erhoben werden und stillschweigend auf solchen Verhältnissen ihren Stempel in der Anschauung der Menschen aufdrücken sollen. Was hat unter diesen Entstellungen so gelitten als die Vorstellung und das Urteil vom jüdischen Weibe? Was Rabbiner Hirsch damit meint, das werden wir gleich sehen, gab es gewisse Ideen, die geschwirrt haben in der jüdischen Welt und die mit der Zeit, mit den Jahren dazu geführt haben, dass Frauen minder bewertigt worden sind. Und vor allem waren die beiden Dinge, die das sind, das erste, dass Frauen befreit sind vom Torah-Studium. Das heißt, wenn in einer Gesellschaft, wo das Torah-Studium an allerhöchster Stelle steht, die Talmide Chachomim, die Gelehrten, diejenigen sind, die von der Gesellschaft respektiert und geehrt werden, und Frauen aber nicht Talmide Chachomim in dem Sinne werden können, also war die Schlussfolgerung der Menschen zumindest, also muss sein, weil die Frau nicht die Möglichkeit bekommt, damit Chochum zu werden, dass sie irgendwie minderwertig ist. Der zweite Punkt ist, Mitzvahs Asischa als Mann Gromme. Es gab Leute, die haben gedacht, warum hat die Torah die Frauen befreit von gewissen Mitzvahs, von gewissen Geboten, weil wahrscheinlich die Frau nicht so heilig ist wie der Mann. Und diese Dinge, das, was Rebbe Hirsch schreibt, es waren wahre Tatsachen. Tatsache ist, dass die Frauen keine Torah lernen. Tatsache ist, dass die Frauen von bestimmten Mitzvahs befreit sind. Aber diese wahren Tatsachen haben zu unwahren oder halbwahren Schlüssen geführt. Nämlich, dass die Frauen minderwertig sind. Und das war ein großes Problem, das sich in den Jahren mitgezogen hat und die jüdische Gesellschaft eigentlich runtergezogen hat. Und Rabbiner Hirsch, nach seiner Art, wollte nicht etwas Neues hervorbringen, sondern Rabbiner Hirsch, Chadesh Yomeinu Kekedem, zurückzukommen zu dem Ursprung, wie haben in der Tat Chazal, unsere Weisen, wie haben sie die Frauen gesehen, wie haben sie die Frauen verstanden, und das nochmal den Leuten zu lehren und sie zu erinnern, was eigentlich die wahre Stellung der Frau in Jiddischkeit ist. So schreibt Rabbiner Hirsch in seinem Kommentar zu Vayikro, schreibt er folgendes. Das betrifft die Mitzvahs Asher Asman Grob. Also die Mitzvahs, wo Frauen befreit sind wegen, weil sie zeitgebunden sind. Schreibt er wie der Hirsch. So kann deren Befreiung von anderen Mitzvahs Asher Asman Grome wahrlich nicht in einer geringeren Würdigkeit motiviert sein. Vielmehr liegt es sehr nahe. Es hat das göttliche Gesetz die Frau nicht zur Erfüllung aller dieser Mitzvahs verpflichtet, weil es diese Verpflichtung für Frauen nicht für nötig erachtet. Alle Mitzvahs Shazman Gromme sollen von Zeit zu Zeit gewisse Wahrheiten, Gesinnungen, Grundsätze und Vorsätze durch symbolische Handlungen aufs Neue uns zur Erkenntnis und Anerkenntnis bringen und zu deren Betätigung und in deren Betätigung aufs Neue anspornen und befestigen. Das göttliche Gesetz setzt bei unseren Frauen eine größere Innigkeit und Begeisterungstreue für ihren gottdienenden Beruf. Das heißt, Nummer eins, meint Rabbiner Hirsch, genau das Gegenteil. Und davon kommt es, heute ist der Standard, dass man diese Erklärung gibt, aber Rabbiner Hirsch war eigentlich derjenige, der das zum ersten Mal im 1900 artikuliert hat, zumindest in der Orthodoxie, dass der Grund, warum Frauen befreit sind von den Mitzvahs Asher Asman Grome, ist, weil größere Innigkeit und Begeisterungstreue, wahrscheinlich weil sie heiliger sind, weil sie näher zur Kodesh Baruch Hu sind, ihre Immune stärker ist, von daher sind sie befreit von diesen Geboten, weil sie diese Gebote nicht brauchen, um sie zu stärken in ihrem Glauben. Und eine geringere Gefährdung, ist noch ein Grund, schreibt Rabbiner Hirsch, und eine geringere Gefährdung derselben durch die in ihrem Berufskreise sich bietenden Versuchungen voraus, als dass es für sie alle, die die Männer wiederholt zu Berufstreue spornenden und vor Berufsschwäche warnenden Institutionen hätte nötig erachten sollen. Also der zweite Grund, wenn ich das auf unser Deutsch vielleicht übertrage, der zweite Grund ist, sagt Rabbiner Hirsch, dass Männer, das schreibt noch an anderer Stelle, die wir gleich sehen werden, dass Männer in ihrem Beruf und der Berufswelt tätig sind und von daher sie Chizuk brauchen. Sie brauchen eine Stärkung aufgrund der vielen Herausforderungen und Prüfungen, die sie in der Berufswelt haben. Und diese Stärkung und dieser Chizuk kommt dadurch, dass sie mehr Mitzvahs haben. Aber da Frauen nicht diese Herausforderungen haben, entweder weil sie damals noch nicht gearbeitet haben oder so viel gearbeitet haben in der Berufswelt oder weil sie an sich schon eine höhere, geistigere Stufe haben, brauchen sie diese Mitzvahs nicht. So hat Gott auch bei der Erteilung des Gesetzes zuerst auf die Treue und Hingebung der Frauen gerechnet und so hat auch das jüdische Nationalbewusstsein es festgehalten und allen unseren Geschlechtern die Tatsache vererbt, dass in allen Verirrungen und Gesunkenheiten unseres Volkes Beschar, Noshim, Zitkoinios, Überzeugungs- und Pflichttreue Frauen den Keim der Wiedererhebung gehegt und gepflegt. Das heißt, ja, auch in den schwierigen Zeiten waren es genau die Frauen, die das jüdische Volk nach vorne gebracht haben und geistig erhoben haben. Na, danke vielmals. Danke für die Erhebung. Okay. Ich bin zu weit gesprungen. Moment. So. Dann schreibt Rabbiner Hirsch weiter in seinem Artikel Das jüdische Weib. Da sagt er auch über diese Rollenverteilung oder beziehungsweise über die besondere Rolle der Frau, sagt er, indem nämlich der Mann sich Beruf und Stellung, ja im Grunde nichts anderes als den Boden, als einen eigentümlichen Anteil an dem allgemeinen Weltenfonds zu erkämpfen hat, also der Mann geht arbeiten, auf welchem und mit welchem er seinesteils den allgemeinen Menschenberuf zu erfüllen hat, läuft er eben darin Gefahr, sich in diesen Kämpfen völlig zu verlieren, in dem Streben nach diesen Errungenschaften der Mittel seine ganze Bestimmung zu erkennen und des großen Zwecks mit all diesem seiner reinen menschlichen Aufgabe völlig zu vergessen. Also der Mann in seiner Berufswelt ist so vielen Tests ausgesetzt, dass er mal seine richtige Aufgabe vergessen kann. Ja, dieses rein menschliche jenen Bestrebungen opfernd unterzuordnen. Eine Verirrung, die fast als der Schlüssel aller geschichtlichen Irrsale betrachtet werden dürfte. Also Männer lassen sich von verschiedenen Dingen verleiten in ihrem Beruf. Da ist es denn gerade das Weib, das ihn zu diesem rein menschlichen zurückführt. Und das Rätsel der Geschichte löst sich mit der Herrschaft des Weiblichen, mit der Umschränkung des Mannes in den unter die Pflege des Weibes gestellten Kreis des rein menschlichen Seins und Waltens. Es ist die Rückkehr des Bürgers zum Menschen. Was Rabbiner Hirsch damit meint, auch wieder in unser Deutsch übersetzt, dass der Bürger ist der Mann, der arbeitet, der in der Berufswelt tätig ist, und der Mensch kann der Mann erst werden, wenn er eine Frau hat, die ihm dabei hilft. Und wenn Rabbiner Hirsch von Mensch redet, Rabbiner Hirsch pflegt er in seinen Schriften der Israel-Mensch. Das ist ein Begriff von einem gehobenen Menschen, der so lebt, wie HaKadosh Baruch Hu das von uns Juden erwartet. Und er sagt, der Mann kann nur in der Lage sein, dieses Menschliche zu erreichen, wenn er eine Frau hat, die ihm an seiner Seite ist und ihm dabei hilft. Also ist, außer, dass die Frau, wie wir vorher gesehen haben, dieses innige Verhältnis hat zu HaKadosh Baruch Hu, dass sie Emune verkörpert, Glauben verkörpert, Treue verkörpert, zudem ist sie noch das, was ihren Mann immer anspornt, weiter in seinem Beruf Mensch zu werden, weiter daran zu bleiben. Dann schreibt Rabbiner Hirsch weiter, wieder über die Stellung der Frau, über die Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau. Er stellt das Weib sofort auf eine Linie der Ebenbürtigkeit dem Manne gegenüber, weist jedem eine andere Stelle des Schaffens und Wirkens an. Der Mann kann nicht die Stelle des Weibes, das Weib nicht die des Mannes einnehmen und ausfüllen. Beide aber stehen und wirken auf einer Linie, schaffen und wirken einander in die Hand und vollenden ineinandergreifend ihres Teils die einheitliche Menschenaufgabe. Also auch hier beschreibt Rabbiner Hirsch, dass es gibt nicht sowas, dass der eine besser oder der andere schlechter ist, sondern jeder hat seine von der Kodesh Baruch Hu gegebene Aufgabe, die ebenbürtig, die gleich ist. Dann schreibt er weiter, der Begriff Gott ebenbildlicher Mensch umfasst beide Geschlechter. Mann und Weib zusammen erschöpft den Begriff Mensch. Und beide hat Gott in gleicher Unmittelbarkeit und in gleicher Zweck beabsichtigen Willenstätigkeit geschaffen. Und in der dritten Quelle, das ist noch eine ganz spezielle Quelle, in seinem Kommentar zu Bereishis, da beschreibt Rabbiner Hirsch, warum eigentlich in Loschen Koidisch auf Hebräisch heißt der Mann Ish ve Isho. In den deutschen Übersetzungen, in den alten, steht immer geschrieben, er schuf Mann und eine Männin oder eine Mannin. Also es gibt eigentlich nicht diesen Begriff. Aber was die Übersetzer damit besagen wollten, dass allein schon durch die Begrifflichkeit von Ish ve Isho, von Mann und Frau, im Deutschen sind es verschiedene Begriffe, aber im Hebräischen ist es dasselbe, um zu zeigen, in diesem Worte Ish und Isho lag die Bürgschaft für die Ebenbürtigkeit und die sich gegenseitig ergänzende Bestimmung des Mannes und des Weibes. Solange Mann und Weib Ish und Isho waren, brauchte weder der Mann von dem Weibe noch das Weib von dem Manne emanzipiert werden. Also Emanzipation brauchte man nur dann, wenn der Mann oben war und die Frau unten, dann muss man sie gleichsetzen. Aber wenn von vornherein die Tora bestimmt hat, dass Mann und Frau dieselben Begriffe haben, aber einfach andere Aufgaben haben, dann ist die Emanzipation nicht nötig. Könnte keiner weder des anderen Sklave, noch Gott, noch Göttin werden. Weil schon von vornherein diese Gleichwertigkeit gegeben war. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Rabbiner Hirsch hat Mann und Frau gesagt, die sind gleichwertig, jeder hat aber seine Rolle. Der Mann, dem spricht er die Rolle zu, mehr in dem beruflichen Tätigsein. Wir später sehen, dass Rabbiner Hirsch auch Frauen in die Berufswelt hineinbringen wollte. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt gerne erwähnen möchte. Es gibt ja verschiedene Stellen in Chazal, die beschreiben, dass besser Frauen sollen zu Hause sein und Männer sollen in die Arbeit gehen. Und Rabbiner Hirsch reinterpretiert diese Begriffe und sagt, es ist nicht so, dass an sich es besser ist, dass die Frau zu Hause ist und an sich der Mann in der Arbeit, sondern das ist die historische Begebenheit, dass das halt so war. Dass Frauen waren zu Hause und Männer waren bei der Arbeit, aber nicht, dass das per se so sein muss. Wir werden das später noch sehen, wenn Rabbiner Hirsch über die Schule schreibt und das Unterrichten von Frauen. Aber auf jeden Fall, was für uns wichtig ist, ist, dass Rabbiner Hirsch war der Ansicht, Männer und Frauen sind gleichwertig. Gemäß seinem Aspekt von Teurem der Eretz-Prinzip von damals noch, wir reden vom 19. Jahrhundert, war mehr der Mann draußen tätig und die Frau hatte eine größere Stellung in der Familie und auch die hatte sie aufgewertet. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die sagen, ja, Frauen und Familie, das ist ja so abwertend. Und ich frage mich immer, wie können Menschen so abwertend über Familie reden? So, dass Familie nicht wichtig. Also das wundert mich immer wieder, dass die Familie als die Rolle, die sie einnimmt, die Erziehung von Kindern, die Liebe, die man in eine Familie hineinbringt, dass das so unwichtig betrachtet wird. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall schreibt Rabbiner Hirsch zusammenfassend, die Frau hat eine größere Innigkeit und Treue, das habe ich Emunah genannt, ich hoffe er meint damit die Emunah, aber Treue meint er normalerweise die Emunah. Und der Mann als der Mann und B, weniger Versuchungen, weil sie nicht in der Arbeitswelt tätig ist. Dann haben wir gesehen, dass die Frau, sie hat weniger Mitzvahs als der Mann, aber ihre Aufgabe ist es, dem Mann zu helfen, die Mitzvahs richtig zu erfüllen. Und da schreibt er noch mehr, das ist der Ezer Kenegdoi, also die Frau, die ihm hilft, zu wachsen in seinem geistigen Leben. Also zusammenfassend sehen wir, dass die Frau eine sehr wichtige Stellung hat. Und im Prinzip ohne diese Frau, und das hat Rabbiner Hirsch vorgeschrieben, könnten die Männer eigentlich ihren religiösen Beruf gar nicht erfüllen. Aber um eine Frau erziehen zu können, um ihr das nahe zu bringen, braucht die Frau auch daran zu glauben. Also es reicht nicht nur aus zu sagen, ja, die Frau ist wichtig und besonders, sondern Mädchen, die erzogen werden, müssen davon überzeugt werden, dass sie wichtig sind. Ich komme immer, bei der älteren Generation findet sich immer noch ein gewisses Verständnis oder eine Meinung, dass sie irgendwie geringer seien als Männer, weil sie eben so kultiviert und erzogen worden sind. Und wenn ich immer mit diesen Frauen, die so aufgewachsen sind, rede, dann sage ich, dass außer dass die Gesellschaft versucht, die Frauen aufzuwerten, es ist wichtig, dass die Frau selbst das Selbstwertgefühl bekommt, dass sie aufgewertet werden soll. Und von daher war die schulische Bildung, die Rabbiner Hirsch fördern wollte, nicht nur eine Bildung, dass die Frau jetzt Chumisch lesen kann und Loschen Koidisch kann und Musser weiß und Aloche weiß, das geht auch darum, die Frau, dass sie selbst daran glaubt, dass sie aufgewertet ist. Und Rabbiner Hirsch schreibt in seinem Kommentar zum Chumisch, zu Dvorim, aber auch in seinem Hirsch-Sidur, schreibt er folgende Worte. In der Tat sind auch Frauen nur nicht zur Torah-Gelehrsamkeit, zur wissenschaftlichen Gesetzeskunde. Also damit meint der Teure Shebaal Peh, Damit sind sie nicht verpflichtet zu führen, deren Aneignung und Überlieferung wesentlich zum Berufe eines jeden jüdischen Mannes gehören. Wir werden später noch sehen, warum. Alleine jenes Verständnis des jüdischen Schrifttums und jene Kenntnis, die zu einer wahren, zu gewissenhafter Pflichttreue führender Gottesfurcht und zu einer vollen Pflichterfüllung gehören, mit anderen Worten Mussa und Haloche, die gehören zur Geistes- und Herzensbildung unserer Töchter wie unserer Söhne. Also Frauen sollen teurische Bichsach lernen, schriftliche Torah, sie sollen Hiras Shomaim lernen, was ich Mussa nenne, Haschkofe, und eine volle Pflichterfüllung, das ist Haloche. Sie müssen sogar die teurische Baalpe lernen, die sie zu der Haloche führt. Darauf weist schon das Hakel-Gebot hin. Also das Hakel, wo die Frauen sich versammelt haben, also alle ganz klar, Israel, einmal in 7 Jahren. Und auch dort wurde doch vorgelesen aus der Teure, wobei natürlich, da haben die Frauen weniger mitbekommen als in einer Schule. Aber Rabbiner Hirsch nimmt das als eine Quelle oder als eine Basis, dass Frauen auch gelernt haben. Jetzt, was ist der Grund, warum Frauen befreit waren von der wissenschaftlichen Gesetzeskunde, also von teurische Baalpe? Jetzt, bei Rabbiner Hirsch habe ich leider nirgendwo gefunden, wo er das erklärt, warum Frauen befreit waren von der teurische Baalpe. Also wenn jemand von Ihnen weiß, ob Rabbiner Hirsch irgendwo das ausführlich erklärt, warum Frauen befreit waren von der wissenschaftlichen Gesetzeskunde, so wäre ich froh, wenn man mir das mitteilen könnte. Aber ich habe eine andere Erklärung gesehen, ich habe gesehen eine Erklärung von Maharal aus Prag. Ich weiß nicht, ob Rabbiner Hirsch gerade mit dieser Erklärung einverstanden wäre, aber der Maharal gibt eine interessante Erklärung in seinem Kommentar zu den Agadeta, zu Agadeta Maseches Nida. Und der Maharal sagt das Folgende. Er bringt ein Posuk Bederich Remise. Ihr kennt den Posuk Rabois Machshovois Belev Ish Vatzas Hashem Hisokum. Es gibt übrigens einen schönen Witz darüber, das werden Sie ihn kennen, aber wenn ein Kind schläft, wenn ein Kind weint in der Nacht, dann ist der Mann, der liegt noch im Bett und der kämpft mit sich, deswegen Rabois Machshovois Belev Ish, er weiß nicht, soll er tun, ne? Atzas Hashem, aber der Ratschlag von Hashem ist Hitakum, dass die Frau aufsteht und sorgt für das Kind. Ja, das ist nur ein Witz, also. aber der Maharal liest das etwas anders. Der Maharal sagt, Rabois Machshovois Belev Ish. Der Mann ist per Natur jemand, der immer klärt. Das heißt, vielleicht machen wir das so, vielleicht so, abwägt, diskutiert und so weiter. Vatzas Hashem, aber die Eize von Hashem, was Hashem sagt, ist, die Frau, takum, sie wird aufstehen. Das heißt, am Ende, wer die Entscheidung trifft, nach all dem Hin und Her, nach all den Diskussionen, ist die praktische Kraft der Familie, das ist die Frau. Sagt der Maharal aus Prag, das ist der Grund. Bei der wissenschaftlichen Gesetzeskunde, also bei der theoretischen Teurische Baalpe, geht es in Chazal hin und her, Diskussionen, man klärt Fragen hier und da. Sagt der Maharal aus Prag, dass bei einer Frau ihre Kraft liegt weniger in dieser Rabois Machshovois, in diesen vielen Gedanken, sondern mehr in dem Praktischen, mehr in dem Klaren. Eine Frau schafft Klarheit. Der Maharal führt das natürlich sehr biologisch auf seine Weise aus, aber er sagt, das ist jetzt, er sagt, dass er Gottes Spruch über die Schöpfung des Menschen hat er so gemacht, dass die Frau gibt für die Schöpfung des Menschen eine Eizelle und der Mann hat mehrere Eizellen. Sagt er, was ist der Grund? Sagt er, das ist der Grund. Rabois Machshovois Belev Ish. Es gibt viele Gedanken, die Männer haben, aber nur ein Gedanke am Ende wird Fuß fassen. Und bei der Frau gibt es nur einen. Und das ist die Zelle. Und so entsteht ein Mensch und dann führt er das weiter aus, dass im Körper der Frau wird das Kind dann geformt und bekommt eine Zure und wird dann letztendlich der Mensch, der geboren wird. Das heißt, so wie HaKadosh Baruch Hu das in die Natur hineingepflanzt hat, das Menschen, genauso auch beim Studium oder in der Gedankenwelt, hat er die Frau befreit von dem wissenschaftlichen Gesetzeskunde, von der Teurische Baalpe und den Mann dazu verpflichtet. Aber wenn er Hirsch so gedacht hat, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, wenn jemand eine ausführliche Erklärung hat von Rabbiner Hirsch, wäre ich sehr froh darüber. Auf jeden Fall aber das Lernen von den anderen Sachen, von Teurische Baalpe, also schriftliche Tora, hebräische Sprache, Tanach, Natur- und Menschenkenntnis, Geschichte, Schreiben und Rechnen und die Muttersprache Deutsch. Das waren die ersten Fächer, die Rabbiner Hirsch in seiner Schule eingeführt hat. Und so schreibt er im Chaurev: Israels Töchter sollen nicht minder den Inhalt der schriftlichen Lehre erlernen. Und die Pflichten, die sie als Tochter und Jungfrau, als Mutter und Hausfrau in ihrem Leben zu erfüllen haben. Oft schon haben Israels Töchter den Geist und die Lebensreinheit in Israel gerettet. Und da Frauen die Retter von Am Israel sind, gehört es logischerweise dazu, dass sie eine Schule haben müssen und sie lernen müssen und den Wert einer Frau kennenlernen müssen. Und im Prinzip, was die Schule von Rabbin, und das, was ich hier aufgezählt habe, Rabbiner Hirsch schreibt es selber im Chorev, das ist das Curriculum, das er für die Frauen aufstellt. Und das Einzige, was er ausgelassen hat aus seinem Curriculum, ist, wie vorher erwähnt, das sind Lebensweisheit aus schriftlicher und mündlicher Lehre. Es sei denn, es betrifft die halachische Praxis der Frau. Also nochmal, die Aloche, die in der Teurische Baal Peh vorkommt, das haben Frauen ja gelernt, aber normalerweise die mündliche Lehre, Teurische Baal Peh, das war nur den Jungen überlassen in der Schule von Rabbiner Hirsch. So, jetzt was hat das zu tun mit Beis Yaakov? Jetzt haben wir gesehen, dass Rabbiner Hirsch hat einerseits die Aufwertung der Frau gemacht, die inhaltliche Aufwertung. Er hat erklärt, warum mit Frauen befreit sind von den Mitzvos Asse als Mann drome und warum Frauen gewisse Sachen ja lernen der Torah, gewisse Sachen nicht. Aber wie kommt es zu Beis Yaakov? Es gab es einen Rabbiner, Rabbiner Moshe David Flesch, können Sie sehen. Rabbiner Flesch ist geboren in Pressburg, hat gelernt unter einem Nachkommen von dem Chassam Seufer, Rav Simcha Bunim Seufer, und dann in jungen Jahren ist umgezogen nach Frankfurt, um in der Nähe zu sein von Rabbiner Schleimer Breuer. Und dort hat er gelernt, hat Rabbiner Hirsch Schriften und kam zum ersten Mal in Berührung damit. Und nachdem, wo er so inspiriert war von den Schriften von Rabbiner Hirsch, wurde er Rabbiner vom sogenannten Tempel- und Schulverein in der Stumpergasse in Wien. Und in dieser Stumpergasse Schul im Dezember 1914 kommt Sarah Schenira, die Gründerin von dem Beis Yaakov, noch jung damals, kommt zu einem Schir von Rabbiner Flesch über Yehudis aus der Chanukka-Geschichte. Und dort spricht Rabbiner Flesch, so stelle ich mir das vor, spricht er über die besondere Stellung von Yehudis und was sie bedeutet hat für Am Israel und die besondere Stellung der Frau und wird dadurch für die Beis Yaakov-Idee inspiriert. Durch ihn kommt sie dem Gedankengut von Rabbiner Hirsch näher und geht regelmäßig, in der Tat wie eine Art Tagebuch von Sarah Schenira, wo sie erzählt dort, dass sie wirklich eine Schülerin geworden ist von Rabbiner Flesch und so hineingenommen hat die Ideen von Rabbiner Hirsch und dass sie beeinflusst hat, später die Beis Yaakov zu gründen. Eine andere wichtige Persönlichkeit in der Beis Yaakov war Rabbiner Dr. Deutschländer, auch zwar nicht gelernt in der Schule von Rabbiner Hirsch, aber in der Schule von Teurem der Cheretz, ist aufgewachsen in Berlin und war an dem Rabbinerseminar, war während des Ersten Weltkrieges deutscher Offizier im Osten und dort hat er angefangen, schon im Osteuropa verschiedene Jugendprogramme zu leiten und durchzuführen, hat so hineingebracht die Teurem der Cheretz-Idee in den Osten. Er war nicht der Einzige, es gab natürlich andere. Zwischen den Kriegszeiten vor allem gab es sehr viel Bewegung zwischen Ost und West und so haben diese beiden Gruppierungen sich sehr stark ausgetauscht. Viele Talmidim gingen damals aus Westeuropa, aus Deutschland, in die litwischen Yeshivas studieren und viele aus Osteuropa kamen, um in den deutschen Universitäten zu lernen. 1919 zog er dann nach Wien um und bekam eine aktive Rolle in der Aguda, wo er nach dem großen Kongress 1923 die Leitung des Bildungsfonds der Aguda übernimmt, wozu auch die Finanzierung der Beis Yaakov-Schulen zählt. Und eine seiner Aufgaben außer dem Fundraising war es die Professionalisierung der Beis Yaakov-Schulen durch Curriculum und Lehrerausbildung. So hat er zusammen mit Rav Flesch hat er hineingebracht die Idee von Teurem Derech Eretz zu dem Beis Yaakov und von daher hat die Beis Yaakov diese Ideen geschöpft und konnte das ins Curriculum aufnehmen. Aber das war nur der inhaltliche Input, den sie gegeben haben. Und es gibt aber am Ende der Psak, dass es in Ordnung ist, Bes Jakob zu gründen in Osteuropa, der kam von dem Chofetz Chaim. Ich möchte gerne mit Ihnen, woher der Chofetz, eine Quelle aus dem Chofetz Chaim sein, wo er direkt darüber spricht, über die Erziehung und die Bildung der Mädchen. Und wir können einen interessanten Unterschied sehen zwischen dem, wie Chofetz Chaim das schreibt und wie Rabbiner Hirsch es gemeint hat. So, das ist von den Likutei Halochos vom Chofetz Chaim. Das sind gesammelte Halochos auf verschiedenen Masechtes in der Gemore. Und der Chofetz Chaim schreibt folgendes auf Masechtes Soite. Und der Chofetz Chaim hat das geschrieben ist gedruckt 1922 wurde diese Ausgabe gedruckt, das heißt es wurde gedruckt vor der großen Agude-Versammlung in Wien. Und folgendes schreibt der Chofetz Chaim: Es geht um die Frage, ob eine Frau befreit ist oder ob eine Frau nicht der teurische Baal Peh lernen darf oder nicht, darf sie mündliche Torah lernen oder nicht. Und er sagt, Svoras Rabbi Eliezer, wenn er Ktinen ken la Aloche. Er spricht dort, dass es kein Widerspruch, die Meinung von Rabbi Eliezer, der gemeint hat, dass Frauen können keine teurische Baal Peh lernen, dass das nicht verdrängt wird. Und Naktinen ken la Aloche. Das heißt, die Aloche ist wie Rabbi Eliezer, dass Frauen keine teurische Baal Peh lernen. Kosvo, sagt er, Rabrusse, der Heine darf geteurische Baal Peh. Aber die Kommentatoren schreiben, es betrifft nur teurische Baal Peh. Aber teurische Dichsaf, ach she'ein lenando, lechatchile, obwohl Mädchen sollten es nicht von vornherein lernen, mikol mokoim hamelando eino kemelando tiflus. Wenn jemand ein Mädchen nicht desto trotz teurische Dichsaf unterrichtet, dann unterrichtet er dem Mädchen nicht tiflus. Tiflus bedeutet, das ist ein schweres Wort, es zu übersetzen, es meint so Unzucht oder wie? Wie? Ja, wobei Chazal verstehen das mehr, dass wenn die Frau teurische Baal Peh lernt, dann kommt sie auf kommt Armonimus rein, das heißt, sie kommt Gedanken rein, sie kann die Aloche dann verwenden für nicht besonders zniesdicke Sachen. Also, deswegen, wie? Stut? Ja. Auf jeden Fall, teurische Bichsab bringt es nicht, aber gam mit teurische Baal Peh hadinim ha-shaychim le-ish u-mechyovim limoy. Und sogar teurische Baal Peh, die Halochos, die Frau betreffen, soll man lernen. Und jetzt schreibt er hier, der Chofetz Chaim unten in der Heore, in der Fußnote, das sind sehr wichtige Worte, die ausschlaggebend waren für die Beis Yaakov Bewegung, schreibt er folgendes. Venire, also er bezieht sich auf, dass die Frauen Lechatrille von vornherein kein teurische Gichsaf lernen sollen, keine schriftliche Torah. Sagt er, Venire, de kolze dafke be zmanim shelefanein. Das alles bezieht sich auf die Zeit, die vor uns war. Shekol echot hayadar b'mokem avoysof, jeder hat gelebt an seinem Ort, wo seine Väter waren. Und jede Frau hatte ihre Traditionen von ihrem Elternhaus und das war ausreichend. Und man hat gelebt und man konnte den Vater fragen und es war eine starke Familientradition vorhanden. Da konnte man sagen, dass die Frauen keine Tora lernen sollen. Und sie kann sich dann darauf beziehen, was ihre Väter gemacht haben. Aber in unserer Zeit, dass das, was wir von unseren Vorvätern haben, ist sehr schwach geworden. Und auch viele Frauen leben heute gar nicht mehr dort, wo ihre Väter leben, also es gibt viel Bewegung. Und befragt, äußern sche Magilinatzmon, Lilmoit, Xaveloscheno Amim, und besonders diejenigen, die noch die Sprache der Völker studieren, also nicht nur im Hause sind, sondern schon etwas lernen, bewadei Mitzvo Rabo Lelamdon, Chumisch. Seine große Mitzwe, dass Frauen Chumash lernen, begam Nevi'im, Uksuvim, also Tanach, Musa Chazal, dass sie Musa lernen, Kegoin, Maseches Avois, Sefer Menorah Samoir, und Kedoin, Kedei, Sheis Ames Etzlam Inyan, Emunaseinu Akdoisha, damit sie verwahrheiten, das, was unser heiliges Volk zu bieten hat, dem Loch, denn wenn ich so Olul, Sheyosur legamrei mit derach Hashem, denn wenn man das nicht so tut, dann kann es passieren, dass sie weggehen werden vom Weg von der Kodesh Boruch Hu, veyagru al kol yisoide hadas chasoshon. Und sie werden weggehen von allen Fundamenten unserer Religion. Das heißt, nach dem Chofetz Chaim war die Einführung der Beis Yaakov eher eine Rettungsmaßnahme. Also es gab große Not in Am Yisrael, die jüdischen Frauen können nicht mehr auf dem Derech HaTorah bleiben. Also ist der einzige Weg, wie man sie weiter beibehalten kann, auf dem Derech HaTorah, ist, indem man die Schulen für sie öffnet und ihnen mehr Bildung gibt und sie mehr studieren und mehr lernen, weil sonst gehen sie Am Yisrael verloren. Und das ist natürlich anders, als Rabbiner Hirsch gedacht hat. Für Rabbiner Hirsch war das nicht eine Rettungsmaßnahme für die jüdischen Frauen, also zumindest steht es nicht in seinen Schriften, dass er die Schule einführt, weil sonst die Frauen weggehen werden von der Jüdischkeit, sondern für ihn war das ein Wert an sich. Das heißt, dass Frauen studieren sollen, dass Frauen Chumisch lernen sollen und alles andere, die Sprache lernen sollen, Naturkunde lernen sollen und so weiter, das war wegen der eigentlichen Aufwertung der Frau. Das heißt, obwohl, sagen wir, der Psak, der in Osteuropa gegeben worden ist, etwas anders aufgefasst worden ist, als Rabbiner Hirsch es gemeint hat, wir haben das schon das letzte Mal, als wir über Teurem der Erz gesprochen haben, wir auch gesagt, dass es gab Schulen im Osten, die gemeint haben, dass Teurem der Erz ist nur eine Bedievet Solution, also nur etwas, was der Zeitgeist ist und nur um Menschen zu retten, muss man auch andere Dinge studieren, aber Rabbiner Hirsch hat das als einen Wert an sich gesehen, genauso wie die Ausbildung der Frauen als einen Wert an sich gesehen hat. Also, wir haben vorher die Frage gestellt, inwiefern hat Rabbiner Hirsch die Beis Yaakov-Bewegung beeinflusst. Wir haben heute gesehen, dass es vor allem die Elemente aus den Schriften von Rabbiner Hirsch gewesen sind, die führenden Persönlichkeiten in der Beis Yaakov-Bewegung beeinflusst haben, die Beis Yaakov-Bewegung überhaupt zu initiieren. Das stimmt. In Osteuropa waren vielleicht anfangs nicht alle damit einverstanden. So wie wir gesehen haben, als Rabbi Yisroel Salanter Findesheim besucht hat, war für ihn klar, dass die Mädchenausbildung noch nicht ein Tagesthema in Osteuropa gewesen ist. Aber spätestens zum Zeitpunkt von Chofetz Chaim hat man verstanden, dass das nicht nur notwendig ist, sondern dass die Rettung von ganz klar Yisroel bedeutet. Und ich möchte in diesem Sinne auch zum Ende kommen und möchte etwas erklären, was Rabbiner Hirsch bringt. Rabbiner Hirsch sagt ja, und wir wissen das eigentlich schon aus Chazal, dass es im Verdienst der Noschen Zitkoinius war, im Verdienst der gerechten Frauen, die das Am Yisrael aus Mitzrayim errettet worden ist. Jetzt, was für ein Verdienst genau hatten die Noschen Zitkoinius? Wir reden immer von einem Schar oder einem Schuss, aber was war er? Was haben die Noschen Zitkoinius gemacht in Mitzrayim? Und ich habe kein klares Mama Chazal gefunden, aber ich habe eine Vermutung, was sie gemacht haben. Und ich glaube, das bringt uns auch zurück, warum wir heute da sind. Also außer, dass wir lernen über Rabbiner Hirsch und den Einfluss auf die Beis Yaakov-Bewegung, ist das auch ein Gedenken an die Kristallnacht. Also was war das Verdienst von der Noschen Zitkoinus und was hat das mit der Kristallnacht und der Zeit nach der Kristallnacht und nach der Shoah, in der wir heute leben, zu tun? Es gibt Chazal, unsere Weisen sagen, Rashi bringt das. Als die Frauen gekommen sind, für den Mishkan zu spenden, haben sie ihre Spiegel gespendet. Und Moshe Rabbeinu war anfangs war gezweifelt, ob das ein gutes Geschenk ist, die Spiegel zu bringen in den Mishkan. Weil die Spiegel waren Mittel, wo Frauen sich schön gemacht haben für ihre Männer. Das passt nicht so, in den Mishkan zu bringen. HaKadosh Baruch hat ihm gesagt, verkehrt. Hat er gesagt, genau das muss gebracht werden. Er sagt, HaKadosh Baruch hat, das ist der Loschen von Rashi, Ki eilu chavivim olai min hakol. Das ist das Allerliebste, was ich haben möchte. Warum ist das so? Warum wollte HaKadosh Baruch Hu Davke diese Spiegel haben? Und Rashi führt es aus, sagt, die Männer sind gekommen von der Avoid des Perach, von der Arbeit, und die Frauen haben ihnen ein Gefühl gegeben, dass sie doch Kinder haben sollen, dass es doch weitergehen soll mit Klal Yisrael. Was hat das da auf sich? Man kann sich vorstellen, dass in Mitzrayim gab es eine hoffnungslose Situation. Man ist versklavt. Was macht es überhaupt noch für einen Sinn, Kinder in die Welt zu setzen, zukünftige Sklaven zu machen? Was soll das? Wofür ist das gut? Wir sehen dasselbe bei den Eltern von Moshe Rabbeinu. Die Eltern von Moshe Rabbeinu haben sie scheiden lassen, weil sie gedacht haben, der Pharao hat doch gesagt, alle Buben sollen getötet werden. Wenn ein Bube geboren wird, wofür soll man einen Buben gebären, der später getötet wird? Und Miriam hat gesagt, macht das nicht. Eure Geselle ist noch schlimmer. Der Pharao hat nur wegen den Buben gesagt. Aber ihr wollt sogar noch auf die Mädchen eine Geselle machen. Das heißt, wir sehen, dass einerseits Miriam hat die Eltern motiviert, weiterzumachen. Und die Frauen, die Noschen Zitkönes, haben ihre Männer motiviert, weiterzumachen. In jeder Zeit von Schmad, in jeder Zeit von Zerstörung, kann es passieren, dass Menschen die Hoffnung aufgeben. Sie sagen, es hat sowieso keine Zukunft, macht sowieso keinen Sinn. Und wenn wir die großen Heldinnen in unserer Geschichte anschauen, Esther Amalko, Yehudis, es waren immer Momente von Schmad. Momente, wo der Amisrol gesagt hat, es gibt keine Zukunft mehr. Was sollen wir machen? Werden zerstört. Und dann kamen die starken Frauen und haben mit einer Vision nach vorne geschaut und haben gesagt, doch, unabhängig davon, dass es so aussieht, als ob alles zu Ende ist, und es keinen Sinn macht, es macht Sinn. Und es kann vielleicht sein, dass das Pschat ist in dem Verdienst der Noschen Zitkönes. Dass die Noschen Zitkönes ihren Männern in Mitzrayim Kraft gegeben haben, weiterzumachen, weiter auf die Geule zu hoffen und davon auszugehen, dass der Kodesh Baruch Hu uns retten wird. Und das ist möglicherweise Pschat in einem Posuk, wenn wir Eishes Chayil sagen. Wir sagen Eishes Chayil für unsere lieben Frauen. Und wir sagen einen Posuk, Oizra Ador Lebusha, Matischak Leyoim Acharon. Das heißt, die Frau, sie trägt, sie zieht sich an in Kraft und Pracht und sie lacht dem letzten Tag zu. Matischak Leyoim Acharon. Was kann sein, Matischak Leyoim Acharon? Es kann sein, diese Zukunftsvorstellung der Frau. Das heißt, wenn eine Frau nicht nur in der Gegenwart ist, die Gegenwart kann manchmal nicht so rosig sein, nicht so angenehm sein, aber sie sieht, es gibt ein Yom Achroim, es gibt eine Zukunft, es gibt etwas, wohin man nach vorne schauen kann, wo man streben kann. Und das ist auch dasselbe, wenn wir über die Kristallnacht reden und die Zeit nach der Shoah. Leider gab es viele Menschen nach der Shoah, die sich entschieden haben, keine Kinder mehr in die neue Welt zu setzen. Gesagt haben, es wird schrecklich sein, diese ganze Welt ist schlimm und es macht keinen Sinn, Fortsetzung zu haben. Und dann gab es Menschen, die gesagt haben, doch, es gibt ein Leben danach und wir leben weiter und genau dieses Überleben ist unser stärkstes Zeichen, dass wir an Kodesh Baruch Hu glauben und dass wir glauben an eine Zeit danach. Mir hat jemand erzählt, hier aus Zürich, der auch jetzt hier unter uns ist, hat mir erzählt, dass immer wieder Frauen kommen aus der allgemeinen Gesellschaft und sich steril machen lassen wollen. Mit der Begründung, dass die Welt eine ungerechte Welt ist, dass das Klima nicht Klimaveränderung kommen, Kriege kommen und es keinen Sinn macht, Menschen in diese ungerechte und schlechte Welt hineinzusetzen. Aber wir lernen von unseren Weisen, von unseren Schriften genau das Gegenteil. Im Gegenteil, unsere ganze Stärke ist, dass wir weitermachen, dass wir in die Zukunft schauen, dass egal wie schlimm die Gegenwart ist, die Noschen Zitkönes ist in jeder Form, in jeder Figur, in jeder Person, in der sie waren, uns erlöst haben. Und in diesem Sinne danke ich unseren Noschen Zitkönes und meinen Rebbetzin und allen guten Frauen auf dieser Welt, allen guten jüdischen Frauen auf dieser Welt, dass sie Am Yisrael am Leben erhalten und uns eine Zukunft geben. Vielen Dank.